Ein kalter Wind blaset durch die mächtige Schlucht. Die Sonne ist schon bald untergegangen. Trotzdem sind die Menschen auf dem kleinen Weg durch die dichten Wälder unterwegs. Sie bewegen sich lautlos auf ein einziges Ziel zu. Sie hoffen, den schwer zugänglichen Felsen am Ufer vom Fluss noch zu erreichen, noch bevor es dunkel wird. Sie sind dick in Mäntel und Tücher hineingehüllt und so trotzen sie der Kälte. Was treibt sie denn dazu, die warme Stube mit dem gemütlichen Feuer zu verlassen und sich spät am Abend in einer abgelegenen, kalten Schlucht tief im Wald mit den anderen zu treffen? Sie besuchen einen Gottesdienst. Ihren Glauben ist hier vor 300 Jahren in Frankreich strengstens verboten gewesen. Weil sie in der Bibel gelesen haben und glauben, dass Jesus Christus ihnen ihre Sünden vergeben hat und ewiges Leben geschenkt hat, darum sind sie verfolgt worden. Weil der König von Frankreich und die katholischen Kardinäle und Bischöfe den Glauben von diesen Menschen verboten haben, haben sie sich jetzt müssen heimlich treffen. Heimlich haben sie müssen beten und heimlich in der Bibel lesen. Sie haben ihre Kinder Kirche von der Wüste genannt und sie haben den Namen Hugenotten bekommen. Immer mehr Leute haben sich im Schutz vom Felsen versammelt. Hoch oben auf dem Felsen sind Späher gestanden. Sie mussten jeden unerwünschten Ankömmling sofort melden und die Versammelten warnen, wenn Gefahr gekommen ist. Unten in der Schlucht hat das Feuer die Dunkelheit erhellt. Frauen, Männer und sogar Kinder haben sich ganz eng zusammengedrängt. Jetzt ist ein junger Mann aufgestanden und hat gebetet. Dann hat er ein Lied angestimmt. Gemeinsam haben sie gesungen. Und anschliessend haben die Anwesenden etwa 2 Stunden lang einer Predigt zugelassen, die sie herausgefordert hat. Haltet Stand! Gebt nicht auf! Habt keine Angst. Denkt daran, in Jesus haben wir ewiges Leben. Die Soldaten vom König, die können uns ins Gefängnis rühren. Sie können uns sogar töten. Aber sie können uns nicht den Glauben an Jesus Christus nehmen. Leset täglich in der Bibel, so lange wie es euch möglich ist. Betet, dass Gott uns bewahrt und uns den Mut gibt, zu unserem Glauben zu stehen. Unter den vielen Zuhörern ist auch ein kleines Mädchen gesessen, das 4 Jahre alt war. Marie Durand hat sie geheissen. Sie hat noch nicht verstanden, was da der Prediger die vorne gesagt hat. Aber in ihrem Herz hat sie Jesus gern gehabt. Und voller Bewunderung hat sie ihre Augen auf den jungen Mann gerichtet, der den Gottesdienst geleitet hat. Es war nämlich ihr grosser, ungefähr 19-jähriger Bruder Pierre gewesen. Sie hat ihn geliebt und verehrt, ihren Bruder. Er hat so eifrig in der Bibel studiert und hat auch schon manchmal Predigt gehabt. Er war ihr grosses Vorbild gewesen. Aber jetzt sind ihr langsam die Augen zugefallen. Sie hat den Schluss der Versammlung nicht mehr mitbekommen. Der Grossbruder hat sie nach einem Heim getragen und sie ist erst wieder verwacht, wo die Sonne am nächsten Morgen durchs Fenster ins Haus hineinblinzelt hat. Manchmal hat Marie ihre Eltern und den Brüder dürfen noch die Versammlung begleiten. Manchmal ist sie aber auch mit dem Vater oder der Mutter zu Hause geblieben. Der Marsch war schon sehr anstrengend und gefährlich für so ein kleines Mädchen, wie sie es war. Zusätzlich war sie ja noch mitten in der Nacht. Und wenn sie zu Hause geblieben ist, hat der Vater ihr zu Hause Geschichten aus der Bibel erzählt und mit ihr gebetet. Sie hat die Geschichte geliebt über alles und hat nicht genug davon bekommen. Nach einem Wochenende, wo mehrere Versammlungen in der Umgebung stattgefunden haben, ist ihre Brüder nicht mehr heimgekommen. Marie war sich sicher, dass er später wieder auftauchen würde. Es ist nämlich manchmal vorgekommen, dass der Pierre längere Zeit weg war. Er hat sich verstecken, weil die Soldaten vom König die haben herausgefunden, dass er ein beliebter Prediger der Hugenotten ist. Einmal hat Marie in der Küche mit ihrem hölzigen Baby gespielt. Da ist die Mutter reingekommen und hat sie bei der Hand genommen. Marie, komm, wir müssen schnell weg. Sie haben sich die wärmsten Kleider angelegt und mit einem Bündel in der einen Hand und mit dem kleinen Mädchen in der anderen Hand hat die Mutter das Haus verlassen. Ihr Ziel war ein einsamer Hof von Bekannten, die außerhalb des Dorfes gewohnt haben. Dort sollte Marie sicher sein vor drohendem Unglück. Kurze Zeit später hat sie an die Tür gepoldert. Ohne ihnen gebeten zu werden, sind die Soldaten ihnen getrampelt. Mit ihren dreckigen, schweren Schuhen sind sie reingekommen. Sag uns, wo dein Sohn steckt. Durian, haben sie befohlen. Aber der Vater hat es nicht gewusst. Zornig haben das ganze Haus durchwühlt. Alles, was ihnen wertvoll und nützlich erschienen ist, haben sie für sich behalten. Marie war zum Glück in Sicherheit bei den Bekannten im abgelegenen Bauernhaus. Ihre Mutter ist nachher zu ihrem Mann zurückgekehrt. Später sind wieder Soldaten ins Dorf gekommen. Sie haben die Mutter verhaftet und weitere Personen, weil sie Pierre nicht gefunden haben. Ein Soldat hat ihnen geraten, sagt doch einfach der alleinigen römischen Kirche ab. Nein, sagt ab und sagt, dass ihr zu der alleinigen römischen Kirche zurückkommen wollt. Dann wird euch nichts passieren. Ihr werdet auf der Stelle frei sein. Aber Frau Durand, die hat sich ganz schnell wieder gefasst und gesagt, nein, ich kann nicht den Glauben an meinen Herr Jesus verleugnen und durch das ewige Leben verspielen. Da ist sie ohne Erbarmen von den Soldaten weggeführt worden und ins Gefängnis gerührt. Marie hat ihre Mutter nie mehr wieder gesehen. Die Soldaten sind noch länger im Haus von Durance geblieben. Nach 3 Wochen hat das Haus so ausgesehen, wie wenn ein Wirbelsturm darüber gefegt wäre. Möbel sind zertrümmert worden und zum Teil als Brennholz verführt. Aber alle Vorräte sind aufgegessen und Zimmer voller Dreck. Die Tiere im Stall, die sind geschlachtet worden. Und was alles noch übrig geblieben ist, ist von den Soldaten mitgenommen worden, die das Dorf verloren haben. Der Vater Durand ist ein alter, gebrochener Mann geworden. Wie hat man ihm das antun können? Seine Frau im Gefängnis, sein Sohn auf der Flucht, Marie immer noch bei Bekannten und sein ganzer Besitz zerstört und vernichtet. Nach einem furchtbaren Winter ist aber auch wieder ein neuer Frühling gekommen und mit dem der Wille, wieder alles aufzubauen. Der Vater Durand hat sein Haus ausbessert, hat sein Grundstück bearbeitet und hat dann seine kleine Marie wieder zu sich genommen. Jetzt sind sie manchmal am Abend vor dem offenen Kaminfeuer gesessen und der Vater hat Marie aus der Bibel vorgelesen. Marie hat diesen Geschichten immer noch sehr gern zugelassen. Aber langsam, aber sicher hat sie angefangen zu begreifen, dass ihren Glauben an Jesus der Grund war, warum die Mutter und auch der Vater nicht mehr zurückgekommen sind. Du Vater, wie kannst du nur so viel Geschichte und Wort, die Gott gesagt hat, aus diesem Buch herausholen? Hat sie den Vater einmal gefragt. Der Vater musste schmunzeln und gesagt, ich hole sie nicht raus, sie sind immer noch drin. Aber ich lese sie und Geschichten reden zu mir. Oh Vater, ich möchte die Geschichten auch hören reden. Ich möchte so gern lesen lernen, hat die kleine 4,5-jährige Marie voller Sehnsucht gesagt. Und so ist es gekommen, dass Marie Durand lesen und schreiben gelernt hat. Nein, nicht in der Schule. Als Hugenottenkind hat sie nämlich gar nicht in die Schule dürfen, sondern zuhause bei ihrem Vater. Als Marie 5 Jahre alt war, hat sie schon fließend lesen und schreiben. Und von jetzt an haben sich Vater und Tochter abwechselnd aus der Bibel vorgelesen. So haben die beiden weiter in ihrem Haus gelebt. Marie hat Geissen gehütet, hat im Garten geholfen und im Herbst hat sie müssen Kastanien zusammenrechnen. Wenn sie nicht gerade helfen musste, dann ist sie in ein kleines Versteck bei den mächtigen Kastanienbäumen geschlüpft. Dort hat sie sich leislich Bibelvers vorgesagt, wo sie auswendig gelernt hat. Das hat sie getröstet und hat ihr Mut gegeben. Besonders dann, wenn die traurigen Gedanken eure Mutter aufsteigen wollten. Einmal ist ihr grosser Bruder wieder aufgetaucht. Aber Marie hat niemandem davon erzählen. Ihre Brüder war jetzt wirklich ein bekannter Prediger und ohne Unterbruch von den Soldaten gesucht worden. Und darum ist er meistens nur ganz kurze Zeit bei ihnen geblieben und dann gerade wieder weitergezogen. So sind die Jahre vergangen. Als Marie noch nicht ganz 13 war, hat man eine Schreckensmeldung im Dorf gehört. Die Soldaten vom König sind auf dem Anmarsch. Der Vater Durand, der hat ganz genau gewusst, was der Grund für ihr Kommen war. Marie, gang, verlass Dorf, hat das junge Mädchen gebeten. Sie dürfen dich nicht finden. Gang zu unseren Freunden außerhalb vom Dorf. Auch ich werde mich verstecken. Ich will nur noch schnell zu den Nachbarn und sie bitten, ab und zu unseren Tieren zu schauen. Und so ist es gekommen, dass die Soldaten das Haus vom Durand leer vorgefunden haben. Diesmal sind sie nicht lang geblieben. Sie haben das Geschirr und die Möbel zertrümmert, haben mitgenommen, was ihnen wertvoll erschienen ist, und sind dann wieder gegangen. Der Vater Durand und Marie haben weiterhin in ihrem Versteck gelebt, bis irgendwann jemand den Vater verraten hat und er so von den Soldaten verwünscht worden ist. Weil sie den Sohn Pierre immer noch nicht gefunden haben, haben sie jetzt den Vater bestraft. Er ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden und ins Gefängnis gesteckt. Jetzt war Marie allein. Sie ist ins verlassene Haus zurückgekehrt. So gut wie es gegangen ist, hat sie alleine für die Tiere geschaut und den Garten bepflanzt. Es war eine schwere Zeit. Freundliche Nachbarn haben ihr geholfen, dass sie es geschafft hat. Sie war ja erst 13. Und was auf den nächsten Winter zugegangen ist, war sie froh, wo Mathieu, ein Nachbar, ihr immer mehr zu Hilfe gekommen ist. Er hat das Haus ausbessert und hat ihr ab und zu ein bisschen Lebensmittel gebracht. Und er hat sich auch um sie selber gekümmert. Und so ist es gekommen, dass Marie Durand, als sie 15 war, von dem Mathieu, der viel älter war, dass sie miteinander geheiratet haben. Aber die gemeinsame Zeit mit dem Mathieu, die hat nur gerade 3 Monate gedauert. Am Morgen haben nämlich wieder die Soldaten an die Türe gepoldert. Aufmachen, ihr Hugenottensäu, haben sie gerufen. Als der Mathieu aufgemacht hat, sind sie reingestürmt, haben die beiden gerade gefangen genommen und einzeln weggeführt ins Gefängnis. Marie hat ihren Mann nie mehr wieder gesehen. Gutmütige Soldaten haben ihr geraten. Warum willst du nicht deinen Glauben verlassen? Du brauchst nur die beiden Worte sagen, ich widerrufe und dann bist frei. Aber die Marie, die ist festgeblieben. Nein, ich will nicht meinen Herr verleugnen und meinen Glauben aufgeben. Nur damit ich frei bleibe, hat sie ganz bestimmt gesagt. Und so ist sie weggeführt worden. Wohin? Das hat sie nicht gewusst. Würde sie echt noch mal lebendig den Weg zurück und heimkommen? Nach langen Fussmärschen durch Hügel und Täler, abwechselnd mit der Fahrt auf einem Pferdewagen und holprigen Strasse, hat sie vor sich die bekannte Tour de Constance gesehen. Jetzt hat sie gewusst, woanders, dass es geht. Sie wird in den dunklen, feuchten, grausamen Turm eingesperrt, der als Frauengefängnis für Hugenotten gebraucht worden ist. Es war der mächtige Eckturm von einer quadratischen Stadtmauer, die Egmort umgeben hat. Das war eine alte, halb verlassene Stadt, zmitzt im Sumpfgebiet. Boah, es hat Marie geschudert. Gibt es irgendjemanden, der diesen Turm lebendig verloren hat? Marie hat es nicht gewusst. Hey, mach schon! Was zögerisch? Hat der Soldat gedrängelt, den Marie hat müssen begleiten. Ich will möglichst bald von da wieder verschwinden. So hat er Marie durchs Tor durchgestossen zum Kommandant, der die Verantwortung hatte über den Turm. Schnell hat der Soldat Papier von den neuen Gefangenen überreicht und sich dann davon gemacht. Der Kommandant hat Papier gelesen und brummelt: Was? Du bist noch so jung? Schwör deinem Glauben jetzt gerade ab, dann musst du nicht in das finstere Loch. Aber Marie hat nur den Kopf geschüttelt. Na also, scher dich rein, hat er knurrt und hat sie über die Brücke gestossen. Im Inneren vom Turm hat es zwei übereinander liegende grosse Gewölbe gehabt. In den dicken Mauern war eine Wendeltreppe, wo über die Marie hat müssen zum oberen Verlies aufsteigen. Oh, sie war so müde gsi von dieser langen Reise. Endlos sind ihr die Stufen vorgekommen, wo sie müssen drauf gehen. Dann ist sie vor einem grossen Holztor gestanden. Knarrend und quietschend hat sich das Tor nur schwer aufmachen lassen. Da ist es, hat der Kommandant gesagt. Stroh und ein Sack liegen parat. Als die Tür aufgegangen ist, ist der Marie ein modriger Geruch entgegengekommen. Und dann ist sie ins Verlies hineingekommen. Hinter sich hat sie gehört, das Tor zugehen und den Schlüssel sich im Schloss hineindrehen. Jetzt war sie gefangen gewesen. Noch fast ein Kind. Und doch schon gefangen im Turm. Vom hellen Licht draussen geblendet, hat sie gar nichts erkennen. Aber langsam haben sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Marie hat gesehen, dass in einer Nische Frauen sitzen, die sich ganz ängstlich anschauen. Fragend haben sie zu ihr geschaut und gefragt: Wer bist denn du? Ich heiße Marie Durand und ich komme aus Vivre, hat sie gesagt. Oh, dann bist du die Schwester von unserem Pastor, Pierre Durand? Haben gerade mehrere Frauen gleichzeitig gefragt. Ja, genau, die bin ich. Warum bist denn du verurteilt worden? Marie hat gesäuft. Ich weiss es eigentlich selber nicht genau. Wahrscheinlich, weil ich die Schwester von Pierre bin. Dann haben sich die anderen Frauen vorgestellt, eine nach der anderen. Es waren 28 Frauen. Das einzige Licht im Raum ist von den vier schmalen Luftschächten gekommen, die ins mächtige Gemäuer eingelassen sind. In der Mitte des Raums hat es ein rundes, durch Gitter abdecktes Luftloch gehabt, ins untere Gewölbe und eins, ein gleichliches, auch in der Decke, wo auf die Plattform vom Turm aufgegangen ist. Frauen im Turm, die haben meistens nur Brot und Wasser bekommen. Wer von den Freunden oder Verwandten ein wenig Geld zugeschickt bekommen hat, der hat sich durch den Kommandanten zusätzliche Nahrungsmittel kaufen lassen. Vielleicht hat es sogar gelangt für eine warme Decke oder Heilmittel und Kräuter. Die haben es nämlich gebraucht, wenn eine von ihnen krank geworden ist. Und das ist ganz häufig passiert. Marie aber, die hat vorerst niemanden gehabt, der ihr können Geld schicken konnte. Ihre ganze Familie war ja entweder im Gefängnis oder auf der Flucht. Der Kommandant hatte die Aufgabe gehabt, von Zeit zu Zeit Stroh in den Sekt zu erneuern und für genügend Trinkwasser zu sorgen. Aber wenn der keine Lust hatte, ist das alte, stinkende Stroh liegen geblieben. Und Trinkwasser war sowieso Mangelware. Das hat sehr weit herangeschafft werden, weil die Stadt von Salzsümpf umgeben war. So sind Tage, Wochen, Monate vergangen und der Winter ist gekommen. Die Luft und die Lichtschächte sind durch Bretter zugenagelt worden, damit der kalte Wind weniger konnte durchblasen. Aber durch das ist es nochmal finsterer geworden im Turm. Die Frauen durften auch nicht mehr auf die Plattform rauf vom Turm an die frische Luft. Dort ist jetzt nämlich Schnee gelegen. Um den Raum ein bisschen wärmer zu machen, hat ein schwaches Feuer gebrannt. Aber der beißende Rauch, der hat nicht mehr weg. Und darum ist er der Wandnadel aufgegangen. Und die Wände sind feucht worden. Das Wasser hat von der Decke runtergetropft und hat sich in die Pfützen und die Betten der Frauen herumgesammelt. Marie und die anderen haben monatelang kein Licht gesehen und ihre Haut ist ganz blass. Viele haben gekränkelt, auch Marie. Was unter normalen Umständen eine leichte Verkältung gewesen wäre, hat sich jetzt zu einer schweren, wochenlangen Krankheit entwickelt, wo man sich nur langsam davon erholt hat. Dann ist endlich der Frühling eingetroffen. Die Frauen haben die Bretter von der Lichtschacht wieder weggenommen und Marie und die anderen haben endlich wieder dürfen die 80 Stufen aufsteigen über den Rand vom Turm können in die Weite schauen. Oh, wie wohl hat man das da, die wärmenden Sonnenstrahlen zu spüren. Sie haben nicht jeden Tag dürfen rauf und das nur für eine Viertelstunde. Und trotzdem, die kurze Zeit, die haben sie so fest genossen. Was haben dann Marie und die anderen im Gefängnis können machen? Zum Glück hat Marie können lesen und schreiben, was nicht alle Frauen beherrscht haben. So hat sie viele Briefe geschrieben an ihren Vater und ihren Mann im Gefängnis, an die Brüder, an die Verwandten und Bekannten. Und sie hat auch für die anderen Frauen geschrieben, die selber nicht haben können lesen und schreiben. Und mit der Zeit hat sie mehr und mehr eine ganz wichtige Aufgabe bekommen. Marie war sich ja gewöhnt, jeden Abend in der Bibel zu lesen. Und jemand hat mal eine Bibel in den Turm gebracht. Und so hat jetzt Marie jeden Abend einen Abschnitt vorgelesen. Sie hat mit den Frauen gebetet und hat mit ihnen eine Andacht gehalten. Sie war zwar die Jüngste im Turm und ihre geistliche Leiterin geworden. Sie hat viele Bibeltexte auswendig gekannt und hat jetzt die anderen Frauen gelehrt. Wort von der Bibel und Gebet zum Vater, die haben Marie immer wieder Mut gemacht, damit sie die finstere Kälte vom Turm vertragen konnte. Das eintönige Leben ist nur unterbrochen worden, wenn wieder mal eine neue Frau in den Turm gekommen ist. Und das, oder was ganz selten vorkam, ist, wenn eine entlassen worden ist. Von Zeit zu Zeit sind nämlich römische Priester in den Turm gekommen, die wollten die Frauen dazu bringen, ihrem Glauben abzuschwören und damit wieder frei zu werden. Nur ganz selten ist es so weit gekommen. Mari ist fest geblieben und hat einen anderen Mut gemacht. Nie werde ich meinen Glauben aufgeben und das ewige Leben eintauschen gegen die Freiheit hier auf Erden, hat sie gesagt. Und mit einer spitzigen Schere hat sie in ganz mühsamer Arbeit ein Wort in Stein neben dem Luftschacht geritzt. Resistor, das heisst Widerstand. Noch heute kann man das Wort in Stein gemeißelt sehen. Mari war fest in ihrem Glauben. 1 Jahr, 2 Jahre. Dann hat sie mal Meldung bekommen, dass ihrem Bruder, der Pierre, verhaftet und getötet worden ist. Jetzt hätte sie ja eigentlich freigelassen werden können. Aber nein, niemand hat sich daran erinnert. Mari ist im Turm geblieben. Wieder ist 1 Jahr ums andere vergangen. Niemand kann sich das wirklich vorstellen. Die Frauen sind eingekerkert worden. Andere Frauen sind schwer krank und gestorben. Einzelne haben angefangen durchzudrüllen und spinnen. Wie kann man das nur aushalten? Es ist Jahr um Jahr vergangen. Immer noch sind neue Gefangene in den Turm gebracht worden, sodass schliesslich 38 Frauen in diesem dunklen Loch geschmachtet haben. Ihr einziges Verbrechen war, dass sie einen Gottesdienst von den Hugenotten besucht haben. Eine davon hat ihr 6 Monate altes Kind mit in den Turm genommen. Eine andere Frau hat kurz nach ihrem Eintritt ihr Baby bekommen. Und so ist es gekommen, dass 2 kleine Kinder im Turm mit aufwachsen mussten. Und Marie, 13 Jahre im Turm war, hat sie eine besondere Freude erleben. Sie hat einen Brief von ihrem 86-jährigen Vater bekommen. Er hat ihr geschrieben: Liebe Marie, ich bin frei und von zu Hause zurückgekehrt. Dein Mann ist ins Ausland verbannt worden. Ich hoffe, dass auch du bald wirst frei sein. Die Zeiten haben sich bessert. Aber für die Marie und die Frauen im Turm hat sich die Zeit leider noch nicht verändert. Im Gegenteil, seit draussen die Hugenotten weniger verfolgt worden sind, hat man die Frauen im Turm mehr oder mehr vergessen. 22 Jahre hat Marie jetzt schon im Turm gelebt. Sie ist 37 Jahre alt und kann sich fast nicht mehr daran erinnern, wie die Welt außerhalb von ihrem schrecklichen Gefängnis aussieht. Du musst zum 46 Bild. Da ist einmal ein königlicher Beamter ins Gefängnis hineingekommen. Er hat den Auftrag, das Gefängnis zu überprüfen und dem Hof vom König Meldung zu erstatten. Als seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben und er die abgemagerten, bleichen Frauen vor sich gesehen hat, ist ihm schwindelig geworden. Er hat die dreckigen Strohsäcke gesehen, die düsteren, feuchten Wände und Schmelzmasse vom Schnee, der von der Decke getropft hat und sich in Pfützen auf dem Boden gesammelt. So etwas Trostloses hat er noch nie gesehen. Trotz der Kälte haben sich Schweißtropfen gebildet auf seiner Stirn, wo sich die Frauen ihm genähert haben und ihm gebeten haben: Helfen Sie uns, bitte, schenken Sie uns die Freiheit. Er hatte ein paar Geldstücke im Sack gehabt und die hat er den Frauen zugesteckt und hat ihnen versprochen: Ich werde euch nicht vergessen. Nein, ganz sicher nicht. Und als er sich umgedrüllt hat, zum gehen, sind die beiden Kinder, die im Turm gelebt haben, an die Beine gehangen. Bitte, Herr, befreien Sie uns und unsere Mütter. Da sind ihm Tränen übers Gesicht gelaufen. Er hat sich abgewendet und hat schnell den Turm verlassen. Er konnte dem König in Versailles Bericht erstatten. Aber er hatte keine Macht, die Frauen zu befreien. Und so hat sich für die Gefangenen im Turm nichts verändert. Wieder ist ein kalter, grausamer Winter gekommen, mit viel Krankheit und Not. Im Turm haben jetzt 25 Gefangene gelebt. Ein paar sind gestorben. Marie hat sich trotz allem an ihr Wort gehalten, das sie in Stein geritzt hat. Resister, widersteht. Und unter keinen Umständen hat sie jetzt noch aufgeben. Die Jahre sind gekommen und gegangen, als hätte man die Gefangenen im Turm vergessen. Jetzt hat Marie schon 36 Jahre im Turm gelebt. Alle, die vor ihr gekommen sind, haben nicht mehr gelebt. Die Zahl der Gefangenen hat mehr und mehr abgenommen. Durch den neuen Kommandant haben die zurückgebliebenen Frauen kleine Erleichterungen bekommen, aber noch immer keine Freiheit. Dann ist wieder einmal ein Gast in den Turm gekommen. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, hat er die 11 verbliebenen Frauen mit ihren blassen, eingefallenen Gesichtern gesehen. Die zerschlissenen Kleider sind an ihren Körper gehangen. Mit grossen, ängstlichen Augen haben sie den Ankömmling betrachtet, so wie wenn sie schon lange keine fremden Leute mehr gesehen hätten. Als er vor der Marie gestanden ist, hat er Liesli gefragt, wie lange sind sie schon im Turm? Bald 37 Jahre, hat sie zur Antwort gegeben. Und ist es wirklich nur der einzige Grund, dass sie den Glauben der Hugenotten gelebt haben? Ja, wirklich nur der einzige Grund. Der Fremde hat sich zwei Frauen zugewendet, die abseits gestanden sind. Ihr seid frei. Ich will, dass die zwei morgen Freiheit überkommen, hat er mit Nachdruck zum Kommandant gesagt, der ihn begleitet hat. Frei? Das Wort hat unglaublich durch den Raum durchgehalten. Frei, haben ein paar gerufen. Wer sind denn Sie, dass Sie uns Freiheit schenken können? Hat der Hugenot ihn etwas ungläubig gefragt. Ich versichere euch, dass ihr alle bald frei werdet sein, hat er versprochen. Und dann hat er den Turm verlassen und ergriffen über das Erlebte. Wer ist der Fremde? Und hat er wirklich die Macht, sie zu befreien? Der Kommandant hat am nächsten Tag den Namen vom Fremden verraten. Es ist der Prinz von Bovo. Und ihr könnt sicher sein, dass wenn er sein Wort haltet, dass er sein Wort haltet, wenn er nicht vom König selber gehindert wird, hat er den zurückbleibenden Mut gemacht, wo die zwei Frauen, wie versprochen, am nächsten Tag in die Freiheit haben dürfen. Marie hat neue Hoffnung geschöpft. Aber noch immer hat es über ein Jahr gedauert, bis der Kommandant ein Tag erschienen ist und ihr ein Schreiben entgegengestreckt hat. Ihre Entlassungsurkunde, Frau Durand. Schauen Sie, Sie sind frei. Marie hat sich an der Wand abstützen. Ihr ist schwindelig geworden. Sie hat sich von ihren Leidensgenossinnen verabschiedet. Noch sind immer noch 7 im Turm zurückgeblieben. Dann ist sie am Kommandant gefolgt, langsam die Steintreppen runter. Und ist rausgekommen als Sonnenlicht. Oh, es hat sie gerade geblendet und sie hat ihre Augen zudecken. Ist es möglich, dass sie wirklich die Freiheit noch mal erleben darf? Wo sie über die Brücke zu der Strasse gekommen ist, ist dort ein Fuhrwerk parat gestanden. Der Kommandant hat es höchstpersönlich organisiert, weil er gewusst hat, dass Marie den weiten Weg ihre Heimat nicht zu Fuß zurücklegen kann. Marie ist eingestiegen und hat sich beim Kommandant bedankt. Dann hat sich der Wagen in Bewegung gesetzt. Hinter ihr ist langsam der Turm verblassen, wo sie ein Leben lang gefangen gehalten hat. Nach einer langen Reise hat sie sich ihre Heimat genähert, den Hügel, Kastanienwälder und den kleinen Dörfern und Gehöften. Endlich hat sie einen Wegweiser mit dem vertrauten Wort Le Boucher gesehen. Und dann ist ihr Heimatort auftaucht. Und ein bisschen später haben sie vor ihrem geliebten und doch fast vergessenen Elternhaus gehalten. Jetzt war es verlassen da. Aber Kastanienbäume haben sie daran erinnert, dass sie da, wo sie noch als Kind gelebt hat, Kastanien da zusammengetragen hat. Aber jetzt ist Marie eine alte, von Rheuma gezeichnete, gebrechliche Frau von 53 Jahren gewesen. Ihr ganzes Leben hat sie im Turm verbracht. Sie hat ihr Leben verloren, aber sie hat ihren Glauben gehalten. Die verbleibenden Jahre an dem schönen Flecken ihrer alten Heimat werden nur noch ein Ausklang sein. Und so ist es dann auch. Marie hat noch 8 Jahre mit ihrer besten Freundin aus dem Turm in ihrem Haus gelebt. Und dann hat sie friedlich dürfen sterben. Die Krone vom Leben, hat sie stockend geflüstert. Das sind ihre letzten Worte gewesen. Ja, die Krone vom Leben war bereit für Marie, die ihrem Herr treu geblieben ist.
Für eine Geschichte. Danke vielmals, Monika. Die Kinder dürfen jetzt in die Gruppe gehen. Und ich wechsle in die Schriftsprache, damit mich auch alle verstehen. Jetzt muss ich schnell fragen. Beat ist gut? Ja. Ja. Ja, diese Mensch, die Marie Durand hat etwas erlebt, was heute ganz, ganz, ganz viele Menschen auch noch erleben. Sie musste fast ihr ganzes Leben, fast 40 Jahre war sie im Gefängnis, in diesem Turm. Jetzt all diejenigen, die jetzt etwa 40 Jahre alt sind, können sich jetzt mal überlegen, ja, so lange war Marie Durand im Gefängnis. Es ist eine lange Zeit. Und der heutige Sonntag, an dem wir gedenken wollen, an die vielen Christen, die auch in dieser Welt leiden und verfolgt werden. Es gibt viele Menschen, danke Beat, viele Menschen, die heute noch leiden. Wenn wir diese Weltindexkarte anschauen von den verfolgten Christen, dann ist es natürlich eindrücklich, wenn man das anschaut und diese vielen dunkelroten Felder sieht. In diesen Ländern ist die Verfolgung extrem hoch. Ich habe gestern noch die Verfolgungskarte vor 2 Jahren angeschaut. Und es ist spannend, dass eigentlich in diesem Bereich hier hat sich nicht sehr viel verändert. Das ist dunkelrot geblieben. Was sich verändert hat, ist Mittelamerika. Kuba, Nicaragua sind neu auf dieser Indexkarte. Nicaragua, da lebt heute ein Diktator, es ist Ortega, der mit seiner Frau alles versucht, dass Menschen, die irgendetwas gegen das Regime sagen oder gegen irgendetwas anderes denken als er selber, die werden verfolgt. Das sind nicht nur Christen, aber auch Christen. Und etwas ganz Eindrückliches ist für mich Afrika. Vor 2 Jahren war das noch nicht so dunkelrot. In Afrika hat sich die Situation für die Menschen extrem verändert. Also mehr als die Hälfte der afrikanischen Länder haben seit den letzten 2 Jahren die Farbe von Orangerot ins Dunkelrote gewechselt. Heute sind ca. 360 Millionen Menschen sind auf der Erde den Verfolgungen und den Trübsalen und Drangsalen ausgesetzt. 360 Millionen, das können wir uns eigentlich fast nicht vorstellen. Ich möchte jetzt hier kurz auf drei Länder eingehen. Einerseits möchte ich ein ganz kurzes Beispiel zu Eritrea sagen. Ich möchte etwas zu Indien sagen und am Schluss zu Mosambik. In Eritrea ist es so, dass ganz viele Pastoren gefangen genommen werden. Viele Pastoren sind Jahre im Gefängnis. Und ein Pastor, der mehr als 6 Jahre im Gefängnis war, der kam eines Tages frei und hat dann erzählt, dass die Haftbedingungen, in denen die Christen eingesperrt sind, brutal sind. Er hat erzählt, dass die Zellen nicht größer teilweise sind als 2 Quadratmeter. Also man kann sich vorstellen, etwa ein Bett groß, oder? Und wenn das natürlich nicht schön rechteckig war, hatte man natürlich auch Mühe mit Liegen und mit sich erholen. Dazu kam, dass keine Fenster vorhanden waren. Es wird in Eritrea keine Methode ausgelassen, dass diese Menschen körperliche und geistliche Qualen erleiden, mit dem einen Ziel, dass sie abschwören ihrem Glauben und damit die Freiheit erlangen. Exakt das Gleiche wie bei Marie Durand. Es sind schreckliche Bilder dort aus Eritrea. Die medizinische Versorgung, die gibt man den Christen nicht im Gefängnis. Man hat fast kein Essen. Und wenn sie etwas zu trinken bekommen, was einerseits das Wasser sehr knapp ist, haben die Christen meistens noch verschmutztes Wasser. Also die Christen, die leiden extrem in Eritrea. Im letzten Jahr schätzt man, dass ca. 240 bis 280 Christen in Eritrea in den Gefängnissen gestorben sind. Also wir können das aufaddieren und können sagen, okay, an jedem Tag stirbt ein Christ in einem Gefängnis in Eritrea. Der Pastor, der da freikam, der hat trotz diesen Umständen hat er nicht aufgehört, das Evangelium weiterzugeben. Er hat nachher erzählt, dass etliche Häftlinge wie auch Wärter während dieser Zeit zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben und dass sie miteinander gemeinsam gebetet haben und viel dafür gebetet haben, dass Gottes Gnade auch in Eritrea zum Vorschein kommt. Indien, im Norden Indien, da leben ganz viele, sind so ganz, ganz kleine Dörfchen. Und in diesen kleinen Ortschaften, da fällt es natürlich auf, wenn irgendjemand nicht mehr am Götzendienst und am Götzenkult teilnimmt. Das fällt sofort auf. Man kennt sich ja in diesen kleinen Ortschaften. Und wenn jemand nicht mehr teilnimmt daran, dann ist es so, dass diese Menschen sofort unter Verdacht sind, das könnten ja Christen sein. Und die werden nachher werden wie Aussätzige behandelt in diesen Ortschaften. In Indien haben sich im letzten Jahr 40 Pastoren getroffen. Die haben miteinander für die schwierige Situation in Indien gebetet. Die wollten, dass die Kirchen noch näher zusammenkommen, dass sie noch näher für einen geistlichen Aufbruch beten, dass Menschen zum Glauben kommen. Und während sie da zusammen waren, läutete beim einen und anderen läutete das Telefon. Und ihnen wurde mitgeteilt, dass ihnen jetzt in dieser Zeit ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Eltern mit Eisenstangen geschlagen und verprügelt wurden. Es sind Situationen, die kann man sich eigentlich hier bei uns nicht vorstellen. Und es hat mich beeindruckt, was diese Pastoren dann gemacht haben. Die sind nämlich zusammengestanden, haben einen Kreis gebildet, haben gebetet. Und dieses Gebet möchte ich einfach so vorlesen. Herr, wenn das der Auftrag ist, den du für unsere Generation hast, dann sind wir bereit, ihn auszuführen. Wenn das der Auftrag Gottes ist, dass jetzt gerade die Familie leidet, wenn das Gott zulässt, dann sind wir bereit, diesen Weg zu gehen. Und haben weiter gebetet, wenn du, Vater, möchtest, dass wir der Same sind, der in die Erde fällt und stirbt, um Frucht zu bringen, dann werden wir gehorsam sein. Diese Pastoren waren bereit, ihr Leben für Jesus aufzugeben, zu sterben, weil sie wussten, dann kann Frucht entstehen. Frucht zu Gottes Verherrlichung. Ich möchte noch ganz kurz auf Mosambik zu reden kommen. In Mosambik ist die Situation so, dass vor allem die jungen Mädchen und die Jugendlichen zurzeit in ganz, ganz großer Gefahr sind. Mosambik gilt als eines der Länder mit der höchsten Kinderehe. Das die größte Anzahl Kinderehen aufweist auf dieser Erde. Es ist so, dass in Mosambik Kinder ab 7 Jahren teilweise verheiratet werden mit militanten Muslimen. Kann man sich auch nicht vorstellen. Und diesen Kindern, diesen Mädchen geht es nicht gut dabei. Sie weisen sehr oft auch Scham- und Schuldgefühle auf. Und sie kommen eigentlich mit dieser Situation ganz, ganz schlecht zurecht. In anderen Teilen ist es so, dass wenn die Eltern feststellen, dass die Mädchen oder junge Frauen sich irgendwie an christliche Gruppen orientieren, dann werden die automatisch mit militanten Muslims verheiratet. Weil man will damit verhindern, dass sich die Christen treffen, dass diese Mädchen die Möglichkeit haben, sich zu treffen mit anderen Christen. Es kommt auch vor, dass junge Frauen sich während einer Ehe bekehren und dann zum Christentum konvertieren. Und das ist relativ brutal dann in Mosambik. Dann heißt es für diese Frauen, ihr werdet rausgeschickt, euch werden die Kinder weggenommen, ihr habt keinen Zugang mehr zu den Kindern und sie werden teilweise sogar enterbt. Also die Situation in Mosambik für Mädchen ist nicht einfach. Und es gibt in Mosambik noch einen anderen Teil, das sind die sogenannten Drogenkartells. Die Drogenkartells, die haben es abgesehen auf die Jugendlichen. Und zwar haben sie vor allem auch abgesehen auf Kirchgemeinden, welche mit Jugendlichen zusammenarbeiten oder auch Mitarbeiter von diesen Kirchen, die mit diesen Jugendlichen etwas Sinnvolles unternehmen. Die Drogenkartells wollen, dass diese oder bieten diesen Jugendlichen Drogen an und sagen, hey, wenn du die Drogen auch verkaufst, wenn du bei uns bist, dann hast du Geld nachher. Wir schauen dafür, dass du ein Einkommen hast. Und das ist ein riesen Spannungsfeld, gerade auch für die Kirchgemeinden in Mosambik. Die Versuchung ist riesengroß, dass die Jugendlichen dann abschweifen und in diese Drogenszene hineinkommen. Das sind so drei kurze Streiflichter zur aktuellen Situation in der Welt. Ich möchte jetzt zurückkommen zu Marie Durand. Und ich möchte da diesen Vers an Anfang stellen, aus Offenbarung 2, Vers 10. Haltet in Treue durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch die Krone des Lebens geben. Haltet in Treue durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Es ist natürlich schwierig, wenn man Marie Durand 40 Jahre lang im Gefängnis hat. Für Marie Durand heißt das eigentlich nichts anderes. Sie hat durchgehalten, sie hat standgehalten und ihr Leben endete auch so, dass sie gesagt habe, ich verdiene die Krone oder ich werde die Krone des Lebens erhalten. Sie hat durchgehalten, sie hat widerstanden, sie ist Gott treu geblieben. Und die Krone des Lebens, die gilt für all die Menschen, die Gott treu bleiben. Und ich staune an Marie Durand, wie sie eigentlich in diesen 40 Jahren etwas gemacht hat. Sie hat nämlich den anderen Mitgefangenen von Jesus erzählt, von der Bibel vorgelesen. Das, was sie auswendig gelernt hat in ihrer Jugendzeit, hat sie gebraucht, um andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Marie Durand hat durch ihr Leben Gott verherrlicht und hat Gott geehrt. Und ich finde das ein unerhört schönes Beispiel, was das auslösen kann, wenn unser Leben so deutliche Sprache spricht und dass Gott darf verherrlicht werden. Es gibt ganz viele Bilder oder Personen in der Bibel, die genau das auch von dem zeugen. Wenn man fest bleibt im Glauben, dann geht es einem gut. Und für uns ist natürlich ein bisschen schwieriger, oder wenn man das in unsere heutige Zeit hineindenkt. Wir haben nicht diese Gefahren, wir haben nicht diese Unterdrückungen oder Bedrohungen, aber vielleicht haben wir andere Sachen, die uns abhalten, an Gott festzuhalten. Vielleicht ist es unser Wohlstand oder eine gewisse Trägheit, die wir haben. Oder vielleicht, ich denke auch an Kinder, es ist heute nicht in, wenn man an Gott glaubt, wenn man in die Kirche geht. In der Schule, da haben es auch die Kinder schwer. Und wenn man am Schluss kann sagen, ich halte durch, trotz allem, trotz allen Widerständen, ich bleibe am Glauben an Jesus. Und dann wird uns die Krone des ewigen Lebens wird uns überreicht. Manchmal müssen wir etwas länger aushalten, aber manchmal werden wir auch befreit in gewissen Situationen. Marie Durand war 40 Jahre in diesem Turm. Es muss grausam gewesen sein, in diesem Turm eingesperrt zu sein. Ich glaube, das können wir uns nicht so vorstellen. Vielleicht sind auch wir gefangen in einem solchen Turm. Vielleicht sind wir gefangen in einem Turm der Dunkelheit, der Hoffnungslosigkeit. Vielleicht sind wir gefangen im Turm der Mutlosigkeit, der Resignation oder der Angst. Auch in diesen Türmen eingesperrt zu sein, muss schwierig sein. Und vielleicht gibt es auch einige, die sind vielleicht über Jahre schon oder Monate, Jahre in solchen Türmen eingesperrt. Und es ist für uns alle, glaube ich, klar, oder ich hoffe es, dass wir eigentlich nur aus diesen Situationen befreit werden können, wenn der echte Befreier kommt. Marie Durand hat zwei Sachen erlebt. Sie hat zuerst jemanden gehabt, der gekommen ist, aber der hatte keine Möglichkeit, sie zu befreien. Der war ein Angestellter vom König in Versailles. Und erst am Schluss, als der Prinz gekommen ist aus der Umgebung, der hatte die Möglichkeit, diese Gefangenen zu befreien. Auch heute, wir haben viele Möglichkeiten in unserer Zeit. Es gibt viele Angebote. Das hilft uns noch und jenes hilft noch. Aber wir alle, wir wissen ganz genau, dass nur das Kreuz uns echte Befreiung kann schenken aus diesen Türmen der Sünde. In gut 4 Monaten werden wir hier unseren letzten Gottesdienst haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sind auch noch Gefangenschaften oder so Türme aus der alten Zeit da. Vielleicht sind da Konflikte da oder Sachen, die nicht angesprochen sind. Vielleicht sind da Mutlosigkeit, Enttäuschungen, Verletzungen da, die in der nächsten Zeit noch angesprochen werden sollten. Jesus möchte uns auch in dieser Zeit befreien aus diesen Türmen. Dass wenn wir hier unsere Zeit beenden, dass wir in Frieden und unter Gottes Segen auch und mit vergebenen Situationen diese Zeit auch beenden können. Jesus, möge uns helfen, dass wir unsere Türme durch Jesus vergeben lassen und dass wir frei werden für ein Leben in der Freiheit. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, es ist sehr eindrücklich, wenn wir auf das Leben von Marie Durand schauen. Ein Mensch, der fast 40 Jahre eingesperrt war und in dieser Zeit nie den Mut aufgegeben hat, an dich zu glauben. Es beeindruckt mich sehr, Herr, dass Marie Durand so lange durchgehalten hat. Durchgehalten hat, um dich zu verherrlichen. Wir wollen auch heute an die vielen Christen denken in der Welt, die unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen leben. Wir haben nur ganz wenig gesehen, aber es ist eine große Anzahl Menschen, die leidet, die Drangsal erlebt, die ganz schwierige Momente hat. Und ich bitte dich, Herr, dass du gerade auch diesen Menschen, diesen Christen, immer wieder neue Kraft gibst, dass sie den Mut an dich nicht verlieren, dass sie widerstehen können, dass sie den Angriffen Satans widerstehen. Danke, dass du auch uns hilfst, dass wir aus diesen Türmen uns befreien dürfen, dass wir mit deiner Hilfe uns befreien dürfen aus all den Verletzungen und den Wunden, die in unserem Leben sind. Zeig du jedem, Herr, wo solche Wunden sind, wo solche Verletzungen noch da sind. Und schenk du wirklich, dass diese Verletzungen und Wunden angegangen werden. Dass Vergebung entstehen darf. Dass Menschen wieder zueinander finden. Und dass all das, was uns belastet, auch darf in Ordnung gemacht werden. Vielen Dank, Vater, dass du uns hilfst und dass du uns dabei auch den Mut schenkst. Amen.